Guten Morgen und herzlich willkommen euch allen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Korbach. Schön, euch alle hier zu sehen. Ja, ist das nicht ein wunderschöner Frühlingswintermorgen? Am Freitagmorgen schickte mir meine Arbeitskollegin aus Fritzlar eine WhatsApp und ein Foto aus ihrem tief verschneiten Garten und sie schrieb drunter: Das kann und muss ein Aprilscherz sein. Ich glaube es einfach nicht. Ich hoffe, der Frühling ist bald zurück. Ja, ich hoffe. Wie oft benutzen wir dieses Wort? Ich hoffe, du verstehst, was ich dir sagen will. Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Ich hoffe, die nächste Mathearbeit wird besser. Ja, das Wort Hoffnung begleitet uns durchs ganze Leben. Und auch heute in der Predigt von Pastor Thomas Stracke geht es um die Hoffnung. Aus seiner Predigtreihe Hoffnung kommt heute der zweite Teil. Es geht auch wieder um die Auferstehung Jesu und was das für uns bedeutet. Vor einiger Zeit hat mir jemand gesagt, ich glaube, dass diese Welt mal mit einem großen Knall zu Ende gehen wird. Dann werden die Trümmerteile durchs All fliegen, die treffen sich irgendwann, stoßen zusammen und alles beginnt wieder von vorne. Und du kannst mir glauben, irgendwann werden wir beiden uns hier wieder begegnen und wir werden uns über die gleiche Geschichte wieder unterhalten. Und ich habe gesagt, nein. Nein, ich glaube an das, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass ich mal bei Jesus sein werde. Das ist meine Hoffnung und eigentlich viel mehr, es ist mein Wissen. Und dieses Wissen, diese Hoffnung, dass am Ende Jesus bleibt und dass wir bei ihm sein werden, das wünsche ich uns allen. Ich möchte mit uns beten und wir neigen uns. Ja, Herr, hab Dank, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen, in deinem Namen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du unsere Hoffnung bist und dass wir uns festhalten dürfen an dir. Wir bitten dich jetzt um Hilfe für alle, die im Krieg sind, für alle, die auf der Flucht sind, denen es nicht gut geht. Wir bitten dich für die Menschen, die Leid tragen, die verfolgt werden um deines Namens willen. Wir bitten dich um deinen Segen für die Regierungen weltweit, dass sie ja in dieser schwierigen Weltsituation in Weisheit handeln können. Wir bitten dich aber auch für uns, dass du mit deinem Segen bei uns bist. Dass du bei all denen bist, die jetzt nicht hier sein können, die alt, krank, beladen sind. Dass du ihnen ja auch Hoffnung gibst und deinen Beistand. Wir bitten dich um Trost für alle, die traurig sind. Bei unseren Kindern, bei unseren Jugendlichen sei auch und ja, sei ihnen nah an diesem Tag. Um deinen Segen bitten wir dich jetzt für diesen Gottesdienst und öffne du uns das Herz für dein Wort. In Jesu Namen. Amen.
Vater, das bitten wir jetzt. Sprich du zu uns, mach unsere Herzen weit, verändere uns und lass uns anders aus diesem Gottesdienst da rausgehen, als wir reingekommen sind. Verändere uns, mach deinen Geist stark in uns und segne jetzt auch Thomas, der ja zu uns sprechen wird. Nutze ihn als dein Sprachrohr, uns zu verändern, diese Welt zu verändern und Licht und Zeichen in dieser Welt zu sein. Amen.
Guten Morgen, schön bei euch zu sein. Ich habe vor ein paar Tagen was extrem Schönes erlebt. Da ruft mich jemand an. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen. Nie gesehen, nie kennengelernt. Und sagt mir dann am Telefon, Sie werden das vielleicht nicht wissen, aber ich verfolge Ihre Gottesdienste, ich höre Ihre Predigten. Und so seit einem Jahr kann ich sagen, dass die Predigten mein Leben besser gemacht haben. Tschüss. Wir haben dann noch ein bisschen gesprochen und wir sind ja bei einem Thema Hoffnung und das hat mir ganz viel Hoffnung gemacht, weil ich so merke, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, das hat einfach zutiefst Einfluss auf unser Leben. Wir sind jetzt mittendrin in einer neuen Reihe über Hoffnung. Hoffnung, Cordula hat schon so einen fantastischen Einstieg gegeben. Hoffnung ist etwas, was in unserem Leben viel Raum hat, manchmal ganz unbewusst. Und ich behaupte mal, kein Mensch kann so ganz ohne Hoffnung leben. Die Predigt auch in der letzten Woche, auch die heutige Predigt und die nächsten werden eher sogenannte Lehrpredigten sein. Das heißt, ich lege jetzt nicht so viel Wert darauf, tolle Geschichten zu haben, die das Herz berühren, sondern es geht einfach darum, dass wir wesentliche Dinge in unserem Leben verstehen und verinnerlichen, was Jesus selbst über die Hoffnung gesagt hat. Letzte Woche haben wir uns angesehen, dass die Auferstehung von Jesus, und ohne Auferstehung bräuchten wir gar nicht über Hoffnung zu sprechen. Also ohne Auferstehung von Jesus, und Paulus sagt das an einer Stelle, dann wäre alles, also dann könnten wir alle frommen Rituale, alles fromme Leben einpacken, dann gäbe es keine Hoffnung. Dann wäre alles Reden über Gott letztlich sinnlos. Letzte Woche haben wir uns angesehen, dass die Auferstehung von Jesus eine historische Tatsache ist und dass wir, wenn wir glauben, wir nicht im Blindflug sind, sondern dass es viele gute Gründe gibt zu glauben. Und wir haben uns anhand von Paulus einen Menschen angesehen, der nicht sofort offen war für diesen Auferstehungsglauben. Nein, er musste ziemlich viele Dinge in seinem Leben erleben, auch viele Tiefschläge, viel Demütigung, viele Fehler, die er sich selbst eingestanden hat, um irgendwann offen zu sein für diese große Hoffnung, die die Auferstehung mit sich bringt. Ohne die Auferstehung von Jesus, manchmal gibt es ja Christen, die sich sehr so auf das Kreuz fokussieren. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, und Auferstehung ist manchmal, so hat man den Eindruck, schon noch ein Wunder, aber eher so eine Randerscheinung. Ohne die Auferstehung von Jesus ist es schwer, eine Hoffnung zu begründen, geschweige denn eine Hoffnung zu haben. Es ist auch nicht ganz leicht, gute Antworten auf eine Reihe von Fragen zu haben. Da haben wir letzte Woche auch schon mal so einen Fokus drauf gesetzt. Wie konnte sich der Glaube an die Auferstehung eigentlich so rasch entwickeln in einer Kultur, wo die Menschen an die Auferstehung einer einzelnen Person auch nicht glauben konnten? Wie war es möglich, dass die frühe Kirche, die ersten Gemeinden sich rasant entwickelt haben in einer Zeit, in der es viel schlimmer noch als heute Kriege gab, Pandemien gab, sogar Verfolgung gab? Und nur mal so zum Vergleich, die frühe Kirche hat 400 Jahre gebraucht, um in einem Bekenntnis im Rahmen eines Konzils festzulegen, 400 Jahrhunderte, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Der Glaube an die Auferstehung dagegen war gefühlt einfach da. Ganz plötzlich. Wie kann man sich das erklären, wenn nicht dadurch, dass so viele Menschen Jesus tatsächlich getroffen haben, als jemand, der auferstanden ist? Die Auferstehung von Jesus können wir auf zwei verschiedene Arten und Weisen verstehen. Wir können einmal sagen, naja gut, die Auferstehung, das ist so eine Szene, Gott hat seine Macht demonstriert, Gott hat für einen Augenblick die Naturgesetze dieser Welt ausgehebelt, denn wir wissen, wenn jemand, und wir haben in dieser Woche jemanden zu Grabe getragen, wir wissen, wenn jemand stirbt, dann ist er tot. So sind unsere Naturgesetze. Und man kann die Auferstehung so verstehen, naja, Gott hat in einem Augenblick diese Naturgesetze ausgehebelt und er hat seine Macht demonstriert. Oder wir verstehen die Auferstehung von Jesus ganz anders, nämlich als den Startpunkt, die Initialzündung für Gottes Reich, für Gottes neue Welt, für eine Sphäre, in der Christen leben können, in der ganz andere Maßstäbe gelten als in jedem anderen Reich in dieser Welt. Die Auferstehung bedeutet deshalb nicht nur, dass Christen eine Hoffnung für die Zukunft haben, also irgendwann einmal kommt Tag X, Jesus kommt wieder und dann wird alles gut, sondern die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass wir schon heute, hier, morgen um 8 Uhr, Beginn deiner Arbeit, dass wir schon heute eine Hoffnung haben, die aus der Zukunft kommt, in unser Hier und Heute hinein. Und das ist der Grund, warum beispielsweise Paulus schreiben konnte, nicht ich werde einmal die Kraft seiner Auferstehung erfahren, sondern Paulus schreibt, ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, im Hier und im Jetzt. Und das Leben als Christ bleibt weit hinter den Möglichkeiten zurück, wenn wir nicht verstehen, was durch die Auferstehung von Jesus für uns möglich geworden ist. Heute. Paulus hat ein sehr beeindruckendes Gebet geschrieben für die Christen in Ephesus, und in diesem Gebet schreibt Paulus, dass die Auferstehung erst der Anfang war. Und dass, wenn Gott uns die Augen des Herzens öffnet, vielleicht habt ihr manchmal auch so den Eindruck, wir haben so Scheuklappen und wir sehen nur eine bestimmte Realität und das ist gar nicht das, was Gott sieht. Paulus bittet in dem Gebet darum, dass Gott uns erleuchtete Augen des Herzens schenkt, dass wir verstehen können, was die Auferstehung Jesu für unser Leben bedeutet und was es bedeutet, heute, im Hier und Jetzt, in seinem Reich zu leben. Und ich habe euch dieses Gebet mitgebracht und möchte das einmal vorlesen aus Epheser 1, die Verse 18 bis 21. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, übrigens ist Sehen eines der meistgebrauchtesten Verben in der Bibel. Es scheint für Gott unglaublich wichtig zu sein, dass wir Menschen sind, die wirklich sehen. Und wie oft hat Jesus den Pharisäern vorgeworfen, oh Mann, ihr seid so blind. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Eine erste Assoziation, die ich so hatte, als ich dieses Gebet las, war die: interessant, dass Paulus übrigens auch sonst nicht, Paulus ist jemand, der überhaupt nicht so sehr dafür betet, Herr, ändere meine äußeren Umstände, schenk, dass ich endlich mehr Geld habe, schenk, dass die schwierige Zeit, in der ich lebe, sich einfach verändert, ich mehr Wohlstand und Sicherheit erleben kann. Paulus betet fast gar nicht dafür, dass die äußerlichen Umstände sich verändern. Ich ertappe mich ständig dabei, dass ich dafür bete, Herr, mach, dass es mir gut geht, meiner Familie gut geht. Paulus macht es nicht. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun dürften, sondern erst einmal, Paulus macht es nicht. Weil Paulus so einen Grundgedanken hat. Paulus sagt, hey, je tiefer wir verwurzelt sind in Gott, je tiefer, je stabiler diese Beziehung ist, desto weniger können uns äußere Umstände etwas anhaben. Und deshalb kann Paulus zum Beispiel sagen, hey, ich kann viel Kohle haben und ich kann wenig Kohle haben. Ich habe gelernt, mit beidem gut zurechtzukommen, weil Gott für mich genug ist. Also Paulus' Grundsatz, wer Gott besser kennenlernt, und dafür betet er hier bei frommen Menschen, der wird immer unabhängiger von äußeren Umständen. Und die Auferstehung, die Paulus hier mit erwähnt, ist der Anfang von Gottes Reich. Und wenn Gott uns die Augen des Herzens öffnen soll, dann müssen wir verstehen, was es bedeutet, in diesem Reich Gottes zu leben. Reich Gottes, das ist in der Bibel ein unglaublich gewichtiger Begriff. Jesus ist aufgetaucht und Jesus hat davon gesprochen, dass Gott nicht nur ein Prinzip des Universums ist und dass er das Universum geschaffen hat und alle anderen Dinge, sondern dass Gott ein Vater ist. Eine gravierende Botschaft. Und die andere Botschaft, die Jesus hatte, war die Botschaft vom Reich Gottes. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese Botschaft. Ich habe das eben schon angedeutet. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass bei vielen Christen es so diese Angewohnheit gibt. Man schaut auf das Kreuz, man schaut darauf, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und so wichtig wie das ist, aber nicht weniger wichtig ist die Auferstehung. Und die Auferstehung ist nicht einfach nur ein Wunder, das vor 2000 Jahren passiert ist. Und wir können heute staunend zurückschauen, sondern die Auferstehung hat Gottes Kraft aus der Zukunft in unsere Gegenwart hineingebracht. Dieser Begriff Reich Gottes und die Auferstehung war sozusagen die Initialzündung für den Start dieses Reich Gottes. Was ist das für ein Begriff? Hätte man damals einem Römer vom Reich Gottes erzählt, kein Mensch hätte das verstanden, aber für die Juden hatte dieser Begriff eine große Bedeutung. Da steckte ganz viel Sehnsucht drin. Da steckte dieser Gedanke drin, wenn Gott der Eigentümer dieser Welt ist, wenn Gott das Universum geschaffen hat und das ganze Universum nur eine Fluse ist für Gott und wir Menschen sozusagen Fluse an dieser Fluse, dann muss Gott doch eines Tages zeigen, dass er wirklich der Eigentümer in dieser Welt ist. Denn wenn wir in diese Welt hineinschauen, stellen wir fest, es passiert so viel Leid, so viel Böses. Gott, irgendwann muss doch der Tag kommen, an dem du zeigst, dass du wirklich der Eigentümer dieser Welt bist. Und deshalb haben die Juden niemals die Hoffnung aufgegeben, nie den Löffel weggeschmissen, sondern gesagt, hey, eines Tages muss Gott doch zeigen, dass er diese Welt liebt und dass ihm diese Welt nicht egal ist. Und es gab im Judentum damals nicht nur diese Überzeugung, dass Gott eines Tages zeigen muss, wer sozusagen im Chefsessel sitzt. Es gab auch verschiedene Hoffnungsstränge, also verschiedene Art und Weisen, wie man damit gerechnet hat, dass Gott zeigt, dass er wirklich Gott ist. Und ein Strang, den können wir lesen in Apostelgeschichte 1, bei der Himmelfahrt von Jesus. Da sagen die Jünger, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst. Und wir spüren, wenn wir diese Formulierung lesen, was so dahinter steckt. Jesus, zeig, dass du mit Macht eingreifst, befreie uns von der Besatzung der Römer, schenk, dass es uns politisch und gesellschaftlich mit einem Schlag besser geht. Das war ein Hoffnungsstrang. Es gab aber noch einen anderen Hoffnungsstrang, der im Judentum eine große Rolle spielt. Und ich frage einfach mal, wer liebt Haustiere oder überhaupt Tiere? Haben wir Tierliebhaber heute Morgen hier? Oh, einige. Dann werdet ihr diesen Abschnitt aus der Bibel sehr lesen. Das ist poetische Sprache, aber die Botschaft in diesem Text ist unmissverständlich. Und dort heißt es, ich liebe diesen Abschnitt, obwohl ich Tiere, nicht immer so mag. Jesaja 11, die Verse 6 bis 9. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen werden zusammen weiden. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind, ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. Das war ein großer Hoffnungsstrang der Juden schon im Alten Testament. Und es beschreibt nicht nur, dass Gott kommt und politische Verhältnisse verändert. Er es einfach bewirkt, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse verändern. Nein, wenn Gottes neue Welt beginnt, wenn sein Reich in Vollendung da ist, dann hat das sogar Auswirkungen bis in die Natur hinein. Gewalt und Blutvergießen werden aufhören, kein Alterungsprozess mehr. Und schon im Alten Testament lesen wir, er hat den Tod verschlungen auf ewig. Gott wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Und wie gesagt, es ist poetische Sprache, aber die Botschaft, die hier beschrieben wird, ist völlig klar. Was hier beschrieben wird, ist, und wer die ersten Seiten der Bibel kennt, der kennt diesen Garten Eden. Gott hat eine Welt geschaffen, voller Harmonie, keine Disharmonie unter Menschen, keine Disharmonie zwischen den Gefühlen und dem Gewissen der Menschen, noch nicht einmal eine Disharmonie im Körper, kein Alterungsprozess, keine Krankheit. Wir lesen von diesem Garten Eden, so wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat, wie er sie selbst gemacht hat. Und dann in den nächsten Seiten der Bibel lesen wir, dass der Mensch Gott einfach nicht anerkennen wollte als König, als Schöpfer, wie Sünde in diese Welt kam, wie Misstrauen in diese Welt kam und das einen Einfluss hatte, nicht nur auf unsere Beziehung zu Gott, sondern auch Einfluss auf menschliche Beziehungen. Plötzlich gab es Kriege, plötzlich gab es Missgunst, plötzlich gab es Egoismus und die Welt ging auf einmal den Bach hinunter. So viel Bosheit war auf einmal da, dass Gott sich diese Welt anschaute und dass er sagte, hey, es trifft mich in Mark und Bein, wenn ich sehe, wie Menschen jetzt miteinander umgehen. Und dann lesen wir im Alten Testament etwas von der Hartnäckigkeit der Propheten, die immer und immer wieder aufgetreten sind und gesagt haben, Gott wird die Welt eines Tages wieder in Ordnung bringen. Und sie sprechen von dem Sohn Gottes, der einmal kommen wird und er wird Wunderrat genannt, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Kurzum, es wird eine Zeit geben, wo Gott das Kaputte, was da ist, diesen Fluch, der da ist, verändern wird und er Segen schenken wird. Er sein Reich aufbauen wird, bauen wird. Und dass es überhaupt nicht so kommen würde, wie die Menschen das damals erwartet haben. Nämlich, Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da, aber es ist noch nicht so da, dass du es mit deinen Augen immer und zu jeder Zeit erkennen kannst. Und das ist so wichtig für uns als Christen auch in der heutigen Zeit zu verstehen. Wir lesen in der Offenbarung, er wird ihnen abwischen alle Tränen. Am Donnerstag hatten wir hier eine Beerdigung und es flossen viele Tränen. Und Gott hat diese Tränen noch nicht abgewischt. Und auch deine Tränen, die du weinst, die du vielleicht jetzt weinst, wischt Gott nicht auf einmal ab. Sondern wir wissen, irgendwann wird es einen Tag in der Zukunft geben, wo Gott alles neu machen wird. Aber das, was Gott tut, wird nicht allein in der Zukunft passieren, sondern dadurch, dass Jesus auferstanden ist, und das ist so wichtig zu verstehen, ragt die Kraft der Auferstehungshoffnung von der Zukunft in unsere Gegenwart hinein. Aber was bleibt ist, und damit hätten die Menschen damals überhaupt nicht gerechnet, das hat die Menschen damals geschockt, dass Jesus deutlich gemacht hat, das Reich Gottes ist schon da, betet für dieses Reich. Er hat in den Gleichnissen darüber gesprochen, dass das Reich Gottes klein ist wie ein Senfkorn. Das heißt, man kann es gar nicht immer wahrnehmen, aber trotz alledem ist es schon da. Es wirkt, es wird gebaut, aber es ist noch nicht so da, dass alle Umstände sich auf einmal zum Positiven verändert haben. Und was für uns so wichtig ist, und das sind weitreichende Implikationen für unser Leben, dass wir das wirklich verinnerlichen, was dieses schon jetzt bedeutet und auch was dieses noch nicht bedeutet. Wenn wir zu sehr das schon jetzt betonen, dann werden wir rasche Lösungen für die Probleme der Welt erwarten und fassungslos vor allem Leid stehen, vor Tragödien stehen, die sich immer noch ereignen. Aber wenn wir zu sehr das noch nicht betonen, dann denken wir vielleicht, ach, ich kann ja eh nichts verändern. Und wir ziehen uns von der allzu bösen Welt zurück, um uns von dieser Welt, dieser bösen Welt irgendwie zu distanzieren. John Stott, ein bekannter Pastor, der hat einmal sehr schöne Beispiele gegeben, was es bedeutet, dass das Reich Gottes schon jetzt da ist, aber auch noch nicht vollkommen sichtbar und ausgebreitet, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und dieses schon bedeutet, dass in einer Zeit, in einer Welt, die immer bunter wird, wo es immer mehr unterschiedliche Meinungen gibt und wo wir den Eindruck haben, hey, bricht die Welt langsam auseinander, Gott versprochen hat, sein Reich zu bauen. Gott versprochen hat, dieses Reich zu bauen und für dieses Reich einzustehen. In einer Zeit, wo immer mehr Christen unterschiedliche Überzeugungen haben und sich manchmal lieblos attackieren, dürfen wir wissen, dass Gott uns Liebe schenkt, dass Gott uns Geduld schenkt, um irgendwie doch zu mehr Toleranz, zu mehr Barmherzigkeit durchzudringen. Das schon bedeutet, dass Gott uns nicht aufgegeben hat, dass Gott uns den Heiligen Geist geschenkt hat, dass Gott in unseren Herzen wohnt und dass wir ganz andere Ressourcen haben in unserem Leben, als wenn Gott nicht in uns wohnen würde. Dass wir jetzt schon Anteil haben an der göttlichen Natur. Das schon bedeutet, dass auch wenn unsere Gemeinde nicht perfekt ist und wenn Lieblosigkeit passiert, das schon bedeutet, dass Gott sich zu unserer Gemeinde stellt und dass Gott unsere Gemeinde segnet. Das schon bedeutet, dass Jesus uns vergeben hat und dass er besonders im Leben von uns Christen starke Gewissen formen möchte. Und dass er uns Gaben geschenkt hat, die wir einbringen dürfen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das schon bedeutet, dass Christen nicht nur in Angst und Trauer dem Leid entfliehen, sondern dass sie sagen, Gott, wir bitten dich um Kraft, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Das noch nicht bedeutet, dass wir verstehen, dass wir alle Sünder sind. Dass wir verstehen, dass wir in einer gefallenen, kaputten Welt leben. Dass wir verstehen, dass es auch in einer Gemeinde gefallene Menschen gibt. Dass es auch in einer Gemeinde Sünde gibt. Dass es auch in einer Gemeinde viele, viele Baustellen gibt. Und dass es in der Natur der Sache liegt, dass das Reich Gottes noch nicht in Vollkommenheit da ist. Und deshalb sollten wir alle mit uns barmherzig umgehen. Deshalb sollten wir im Leben von Menschen, wo sich manchmal nichts zu tun scheint, so barmherzig sein, so mitfühlend sein, so unterstützend sein, weil wir wissen, das Reich Gottes ist noch nicht komplett da. Und das noch nicht bedeutet auch, dass wir als Christen nicht mit einem großen Fragezeichen die Ereignisse dieser Welt ansehen, sondern dass wir sagen, ja, und deshalb, weil es Kriege gibt, weil es Leid gibt, deshalb ist es so wichtig, dafür zu beten, dass das Reich Gottes größer wird. Deshalb ist es so wichtig, dafür zu beten, dass wir als Christen schon heute einen Unterschied machen. Und diejenigen Christen, die ausschließlich das noch nicht sehen, die werden wahrscheinlich in der Praxis Pessimisten sein. Und Menschen sein, die gegenüber positiven Veränderungen in Menschen, der Kirche und der Gesellschaft, dass sie dem sehr skeptisch gegenüberstehen. Und diejenigen, die glauben, dass das Reich Gottes ja jetzt schon da ist, die stehen in der Gefahr, dass sie eine rosarote Brille aufhaben und von vielen schönen Dingen wie Erweckung sprechen und dabei vielleicht manchmal zu optimistisch sind. Ich möchte mit euch als nächstes nochmal so kurz anschauen, was bedeutet es eigentlich, in Gottes Reich zu leben? Oder warten wir alle auf irgendeinen Tag, wenn Jesus wiederkommt und dann wird sich alles zum Positiven verändern? Was bedeutet es heute schon in diesem Reich Gottes, dass das schon da ist? Schon da ist, aber noch nicht in der Fülle. Was bedeutet es, in diesem Reich zu leben? Wie kann das Bewusstsein, in diesem Reich zu leben, mein Leben beeinflussen, meine Familie, die Art und Weise, wie ich meine Kinder erziehe, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kollegen bei der Arbeit umgehe, überhaupt wie ich arbeite, wie ich mich gesellschaftlich einbringe, ob ich mich einbringe, wie kann es mein Leben beeinflussen? Paulus macht in diesem Gebet im Grunde deutlich, dass es so drei Bereiche gibt. Einmal, in diesem Reich zu leben, bringt uns eine große Freiheit. Paulus ist selbst jemand gewesen und ich frage mich das manchmal, wie konnte Paulus eigentlich inmitten von Christen überhaupt existieren? Er hatte hunderte von Menschen umbringen lassen, unter anderem diesen Diakon Stephanus. Er hat die Steinigung angeordnet. So, und jetzt ändert sich etwas in seinem Leben. Er wird Christ. Aber ich stelle mir vor, wie immer dann, wenn Paulus betete, er diese Bilder hatte von schreienden Männern und Frauen. Und dieses Bewusstsein, dass er ganze Familien zerstört hat. Stephanus im Blick, dessen Schreie tief in seiner Seele sich festgefressen haben. Und jetzt betest du und hast diese Bilder im Kopf. Wie um alles in der Welt willst du leben? Und das Interessante ist, dass Paulus an einer Stelle sagt, durch Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin nicht das, was ich mir aufgebaut habe. Ich bin nicht das Ergebnis meiner biografischen Errungenschaften, sondern durch Gnade bin ich, was ich bin. Paulus hat irgendwann erkannt, Gott hat mir meine Sünden tatsächlich vergeben. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich war mal in einem Kaufhaus und habe etwas sehr Schönes gekauft. Ich sage jetzt nicht was, aber ich habe es wirklich bezahlt. Ja, ich habe es wirklich bezahlt. Und dann bin ich aus diesem Kaufhaus raus und es ist mir in meinem Leben bisher noch nie passiert. Ein Kaufhausdetektiv kam hinter mir her. Halt, bleiben Sie stehen. Ich blieb stehen und er fragte mich, haben Sie diesen Artikel bezahlt? Und für mich war das so ein Genuss. Ich habe mein Portemonnaie rausgeholt und den Kassenzettel vorgezeigt. Und dann sagte dieser Kaufhausdetektiv, okay, alles in Ordnung. Und für mich ist das so ein Bild für Christsein. Die Vergebung, die Auferstehung Jesu bedeutet, dass Gott, wenn du daran glaubst, dass Gott dir den Stempel bezahlt aufgedrückt hat. Und nichts auf dieser Welt kann dir ein schlechtes Gewissen machen. Nichts, und wenn es noch so laut schreit in dir, kann dich verurteilen, wenn du, wie Paulus das so schön ausdrückt, wenn du in Christus Jesus bist. Bezahlt. In diesem Reich zu leben bedeutet auch, dass Jesus uns frei macht vor der Angst vor dem Tod. Jeder von uns weiß, wir werden einmal physisch sterben. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dieser Tatsache, wir werden alle einmal sterben, und dieser Hoffnung, es geht danach weiter. Vor einigen Monaten habe ich euch im Rahmen einer Predigt von einem Buch erzählt, von Ernest Becker, ein Atheist, der in den 70er Jahren das Buch schrieb, Die Dynamik des Todes. Und in diesem Buch hat er eine These aufgestellt, nämlich die These, dass die Todesangst der menschliche Antrieb schlechthin ist. Also die Angst vor dem Tod treibt Menschen dazu an, besser zu werden, treibt Menschen dazu an, überhaupt erst Ziele zu entwickeln, überhaupt Motivation zu entwickeln. Der Mensch tut alles, was er tut, aus dieser tiefen Angst heraus, dass er irgendwann einmal sterben muss. Und jemand, der sagt, hey, ich will keinen Gott, der lebt in einer gefährlichen Realität. Denn auf der einen Seite stellt er fest, ich bin begabt, ich bin intellektuell, ich habe etwas geleistet in meinem Leben. Aber gleichzeitig weiß er, ich mache nur einen Schritt nach vorne und ich werde irgendwann sterben und ich werde Futter für die Würmer. Und eigentlich kann kein Mensch mit dieser Realität leben. Deshalb schreibt Ernest Becker, der Weg zur Kreativität, also wo Menschen spüren, dass sie wirklich begabt sind, geht so nah am Irrenhaus vorbei und führt so oft über Umwege dorthin und endet dort. Der Mensch ohne Hoffnung wird doch wahnsinnig, wenn er merkt, ich bin begabt, ich kann etwas, aber wenn ich nur einen Schritt vormache, sterbe ich, alles ist aus und ich werde Futter für die Würmer. Und Ernest Becker sagt, der säkulare Mensch hat eigentlich keine Möglichkeit, mit dieser Angst vor dem Nichts umzugehen. Das Einzige, was er tun kann, er kann in einer Illusion leben. Und deshalb sind Menschen heute ohne Gott so auf der Suche nach dem apokalyptischen Maß an Befriedigung, nach der apokalyptischen Beziehung, nach der einen Beziehung, die alles verändert. Und Paulus sagt hier in diesem Gebet, Gott hat ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat. Er ist der Herr auch über den Tod. Ich gehöre zu den Menschen, ich sage das ganz offen, ich denke jeden Tag daran, dass ich sterben könnte und der Tod macht mir Angst. Meine Familie allein zu lassen, meine Kinder allein zu lassen und jeder von uns weiß, wenn der Vater früh stirbt, was wird aus den Kindern, wie werden sie das verkraften, aber diese Hoffnung zu haben, die verändert etwas in meinem Leben. Und die macht mich fähig, keine Illusion aufzubauen, sondern den Realitäten entgegenzuschauen, aber trotz alledem die Hoffnung zu haben, dass auch dann, wenn etwas passiert, Gott sich um meine Familie kümmern wird. Und drittens beschreibt Paulus, dass der Tod und die Auferstehung uns von den Mächten befreit, die uns versklaven. Wisst ihr, es gibt kosmische Mächte. Wir können nicht sagen, Hitler ist für den Holocaust verantwortlich, Putin ist für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Hinter jeder boshaften Person steht eine böse Intelligenz. Du kannst auch die Sklaverei, Rassismus nicht einfach nur damit begründen, mit Aspekten der Wirtschaft. Die Bibel sagt, es gibt destruktive Mächte da draußen. Es gibt auch noch ein anderes Reich da draußen, das vom Fürsten dieser Welt regiert wird. Und deshalb hat es eine Bedeutung, wenn Paulus hier sagt, Jesus hat uns befreit von den Mächten, die uns versklaven. Und es gibt so viele Dinge, die uns versklaven. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns vormalt, dass Technologie und Wirtschaft die Zukunft bringen wird. Bringt das allein die Zukunft? Wir leben in einer Welt, in der es Mächte gibt, die unser Leben kaputt machen. Und wir erleben das auch im Persönlichen. Ich bringe mal dieses einfache Beispiel. Du kommst abends nach Hause und du weißt ganz genau, es ist jetzt nicht gut, das zu trinken oder jenes zu essen. Und was tun wir? Wir tun es trotzdem. Und dann gehen wir mit einem schlechten Gewissen ins Bett und fragen uns, warum habe ich das gemacht? Und das ist so ein banales Beispiel auch für tiefere Realitäten in unserem Leben, dass wir gar nicht so frei sind, wie wir oft denken. Und dass es Mächte und Kräfte gibt in unserem Leben, die uns kaputt machen wollen. Und das Kreuz hat uns grundsätzlich von diesen Mächten und Götzen befreit. Aber erst die Auferstehung bringt diese Kraft in unser Leben, die Kraft, die wir brauchen. Und dann können wir ganz anders leben. Bei der Beerdigung am Mittwoch habe ich kurz darüber erzählt, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die dem Tod sehr nahe waren und die dabei gemerkt haben, dass sie jede Menge Dinge getan hatten, die Schuld und Scham ausgelöst haben. Aber dass ich noch mehr Menschen kennengelernt habe, die aufgrund der Dinge litten in ihrem Leben, die sie nicht getan hatten. Warum war ich nicht mutiger? Warum war ich nicht gnädiger? Warum habe ich meine Frau nicht mehr geliebt? Warum war ich nicht liebevoller meinen Kindern gegenüber? Warum habe ich nicht mehr mein Leben geteilt? Warum habe ich nicht mehr gelacht? Warum habe ich mich nicht mehr gesehen? Alle diese Dinge. Und wenn man jung ist, dann sagt man selbstbewusst, kein Mensch hat die Kraft oder die Macht, in mein Leben hineinzureden. Ich weiß, was ich will. Ich entscheide über mein Gewissen. Aber das Problem ist, selbst wenn wir so denken, kein Mensch wird seinen eigenen moralischen Prinzipien gerecht. Irgendwann und je älter wir werden, merken wir das, klagen wir uns immer mehr an. Und diese Bürde über Versäumnisse, über Unterlassungssünden, wird immer größer in unserem Leben. Und jetzt ist da ein Jesus, der sagt, hey, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die mit mir leben. Das Urteil in deinem Leben ist nicht davon abhängig, dass du abends in deinem Bett liegst und dir selber sagst, heute war ein guter Tag. Und den schlechten, den blende ich aus. Ich warte einfach bis zum morgigen Tag. Sondern wenn du mit Jesus Christus lebst, wenn du in seinem Reich lebst, dann darfst du wissen, dass das Urteil Gottes über dich ergangen ist. Dass Gott dich gerecht gemacht hat. Dass du beschenkt bist mit Gnade, die du dir selbst niemals so geben könntest. Ein paar Gedanken noch zum Schluss. Die Auferstehung bedeutet, dass wir keinem toten Lehrer folgen. Wisst ihr, das ist nicht so, dass wir heute leben und immer wieder zurückschauen auf die Zeit vor 2000 Jahren, aber in der Realität sind wir damit konfrontiert, dass jeder von uns ein eigenes Tugendbankkonto hat und wir versuchen, möglichst gut zu leben und diesem Gott zu gefallen. Nein, Paulus sagt, wer mit Jesus Christus lebt, der hat nicht nur Gemeinschaft mit ihm, sondern der lebt in seiner Fülle, in seinem Frieden, in seiner Gerechtigkeit und in seiner Liebe. Erlösung bedeutet nicht, dass Gott dir irgendwann am Anfang deines Christwerdens einen Vitaminstoß versetzt hat und du musst jetzt irgendwie lernen, angemessen mit diesem Vitaminstoß umzugehen. Nein, sondern es bedeutet, dass du jeden Tag, morgen, übermorgen wachst du auf und da ist ein Gott an deiner Seite, der dir beisteht, der zu Rechten Gottes sitzt und für dich betet und der mit dir geht durch dein Leben. Und das Letzte ist, und das macht Paulus hier deutlich, Jesus ist der König. Das klingt für Menschen, die in keiner Monarchie leben, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Jesus König, Jesus Herr, Jesus Freund. Was bedeutet das, dass Jesus wirklich unser König ist? Ich amüsiere mich immer über meine Eltern, denn immer dann, wenn in England im Königshaus etwas passiert, vielleicht geht es euch ähnlich, meine Eltern schauen sich das an. Und ich stelle mir jedes Mal die Frage, was um Himmels Willen ist daran schön? Aber irgendwie scheint es so eine Begeisterung zu geben bei vielen Menschen über Könige, über Königinnen, über Prinzen, über diese Autorität, die plötzlich so über allem erscheint. Und wenn man in keiner Monarchie lebt, erleben wir das Gleiche, nur auf einer anderen Ebene. Wir erleben Heldenverehrung. Leute haben ihre Lieblingsschauspieler, die sie verehren, Lieblingssportler, vor denen sie sich verneigen. Und C.S. Lewis hat dazu etwas sehr Wichtiges, Bedeutsames gesagt. C.S. Lewis schreibt, das Bedürfnis, irgendjemanden zu krönen oder zu verehren, lässt sich im menschlichen Leben nicht kleinkriegen. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir jemanden brauchen, dass wir etwas brauchen, das wir verehren. Und das ist entweder Gott oder es ist unser Hobby, unser Beruf, unsere Arbeit, unser Geld, unser Streben nach Macht, unser Bedürfnis nach Anerkennung, andere Menschen. Und Paulus sagt, nein, es gibt einen König und er ist hineingekommen in diese Welt und er ist gestorben an diesem Kreuz und ist am dritten Tage auferstanden. Und das war nicht nur ein kurzzeitiges Wunder, von dem wir alle nicht profitieren können, sondern das war der Startschuss für eine neue Welt, in der wir heute leben. Eine Welt, die geprägt ist von Freiheit, eine Welt, die geprägt ist davon, dass Gottes Urteil über dein Leben schon ergangen ist. Eine Welt, wo sich noch nicht ganz gezeigt hat, wie Gottes Reich in Fülle ist, aber es ist schon da. Und lasst uns als FEG Korbach eine Gemeinde sein, die sagt, hey, das Reich Gottes ist noch nicht komplett da, aber es hat begonnen. Gott ist da. Seine Liebe ist da. Sein Frieden ist da. Seine Begabung, die er uns schenkt, sie sind da und wir können sie einbringen zum Wohle einer Gesellschaft, die danach hungert und dürstet. Das Leben in Gottes Reich und das Bewusstsein, dass wir Teilhaber dieses Reiches sind, verändert etwas in unserem Leben. Und dafür betet Paulus, dass Gott die Augen der Herzen öffnet. Und das möchte ich jetzt auch tun. Jesus, manchmal klingt es alles irgendwie zu abgefahren, zu groß. Ein Reich Gottes in dieser Welt. Wir schauen uns die nackten Realitäten an und stellen vielleicht manches in Frage. Aber bitte schenk uns erleuchtete Augen des Herzens. Schenk, dass wir sehen können, dass du uns vergeben hast. Und dass wir nicht abhängig sind von einem jeden Urteil, das jeder für sich abends, wenn er ins Bett geht, vielleicht selber trifft, sondern dass wir leben von dem Urteil und von der Art und Weise, wie du über unser Leben denkst. Lass uns Menschen sein, die frei von dieser Todesangst leben, weil sie wissen, dass du einmal alles neu machst, auch unseren Körper. Und beschenke uns in diesen Tagen mit einer tiefen, tiefen Hoffnung, wie nur du sie schenken kannst. In Jesu Namen. Amen. Jesus, bitte vergib uns, wo wir manchmal als Christen irgendwie leben, in der Hoffnung, eines Tages wirst du kommen und dann wird alles gut werden. Aber du bist schon gekommen und du hast deine Kraft der Auferstehung hineinkatapultiert in unser Hier und Heute. Und lass uns Menschen sein, die aufwachen, die deine Realität sehen. Wir sehen sie oft nicht. Schenk uns erleuchtete Augen des Herzens für das, was du heute tun möchtest. Und danke, dass du uns dazu die Kraft gibst. Lass uns in einer Zeit, die förmlich auseinanderbricht, Menschen sein, die die Kontinuität deines Reiches leben und verkörpern. Der Herr segne dich und behüte dich und der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden, nicht nur für den heutigen Tag, sondern auch für die kommende Woche. In Jesu Namen. Amen.